Ja, ich möchte alle Geschwister ganz herzlich grüßen in Aalen im Online-Meeting und auch hier, die in Adelberg versammelt sind. Ja, ich möchte mit einer Frage beginnen, und zwar: Was ist dein Lieblingsbuch im Alten Testament? Ich hoffe, dass wir alle, auch wenn es manchmal uns vielleicht schwerfällt, trotzdem eifrige Leser auch des Alten Testamentes sind. Paulus spricht ja auch davon, dass das Alte Testament zu unserem Nutzen, zu unserer Belehrung gegeben ist und deswegen auch sehr wichtig für unser Glaubensleben ist. Ja, was ist dein Lieblingsbuch im Alten Testament? Wenn wir den Apostel Paulus gefragt hätten, dann hätte es sein können, dass er eventuell auf das Buch hinweist, wo ich heute einen kurzen Überblick uns geben möchte. Und zwar handelt es sich um einen der 12 kleinen Propheten. Es ist eigentlich mein Lieblingsbuch im Alten Testament, der Prophet Habakuk. Paulus zitiert, obwohl der Prophet nur 3 Kapitel hat, zitiert ihn aber Paulus 5-mal. Er ist der einzigste Autor im Neuen Testament, der den Propheten Habakuk zitiert. Und vielleicht hätte Paulus uns wirklich gesagt, ja, Habakuk, sein Buch, seine Botschaft weiß ich in besonderer Weise zu schätzen. Lasst uns aufschlagen den Propheten Habakuk, und ich möchte mit Vers 1 beginnen. Der Ausspruch, den Habakuk, der Prophet, geschaut hat. Habakuk 1, Vers 1. Habakuk ist der 8. der kleinen Propheten, und er beginnt wie viele der kleinen Propheten mit einem einleitenden Satz, den wir sozusagen auch wie eine Art Überschrift über das Buch sehen können. Und es werden uns drei Informationen, drei Dinge mitgeteilt in diesem Satz, in dieser Einleitung, in dieser Überschrift. Einmal der Name des Propheten Habakuk, seine Berufung, er war ein Prophet, und das Wesen, der Charakter seiner Botschaft. Die deutschen Bibelübersetzungen übersetzen es mit Ausspruch. Wörtlich steht hier eigentlich aber Lastrede, Bürde. Fangen wir aber zunächst einmal mit seinem Namen an, und das vielleicht grundsätzlich als Hinweis, wenn ihr die kleinen Propheten studiert, dass die Namen, die sie tragen, sind kein Zufall, sondern die Namen, die sie haben, stehen sehr oft in Verbindung mit der Botschaft und dem Charakter des Buches, das sie weitergeben. Und so auch bei Habakuk. Sein Name bedeutet auf Deutsch den Umarmenden oder denjenigen, der umarmt wird. Luther hat in seinem Kommentar über Habakuk noch was Interessantes geschrieben zu seiner Namenserklärung. Habakuk heißt auf Deutsch ein Herzer oder der sich mit einem anderen herzt oder einen anderen in die Arme nimmt. Also jemand, der einen anderen umarmt oder der von einem anderen umarmt wird. Das ist die Bedeutung seines Namens, und wir werden sehen, dass dieser Gedanke eine ganz zentrale Rolle in dem Buch und in seiner Botschaft spielt. Sonst im Gegensatz zu manch anderen kleinen Propheten ist es so, dass wir keine weiteren Angaben zu Habakuk finden. Wir finden nichts über seine Herkunft, aus welcher Familie, aus welchem Stamm er war. Es werden keine Angaben gemacht zu seinem Beruf. Und es wird auch keine Zeitangabe gemacht, wann er gelebt hat. Oft wird ja genannt, unter welchem König die Propheten dienten und prophezeiten. Bei Habakuk aber finden wir nichts. Dann seine Botschaft, dieser Ausdruck, Ausspruch. Und da steckt im Hebräischen, wie gesagt, das Wort Last, etwas, das auf einem schwer liegt, das einen drückt, niederdrückt. Und wörtlich übersetzt müsste es eigentlich heißen Lastrede. Und das ist ein Ausdruck, der immer wieder in den Propheten verwendet wird, um eine ganz besondere Art von Botschaft zu charakterisieren. Zum Beispiel im Propheten Jesaja, da finden wir ja ab Kapitel 13 bis Kapitel 27 die großen Gerichtsankündigungen über die verschiedenen Nationen, die Israel umgeben haben. Und die meisten dieser Prophezeiungen, dieser Wehrufe, dieser Gerichtsankündigungen über die Nationen werden angekündigt mit: Dies ist die Lastrede über Edom, über Assyrien und so weiter und so fort. Und zwei weitere der kleinen Propheten, ihre Botschaft wird auch als Lastrede bezeichnet. Das ist der unmittelbare Vorgänger vor Habakuk, Nahum, und Maleachi, der letzte der kleinen Propheten. Auch seine Botschaft wird charakterisiert als Lastrede. Wenn man jetzt das Buch Habakuk liest, dann stellt man eine große Besonderheit fest. Habakuk tritt nicht wie die meisten Propheten vor dem Volk auf. Er redet nicht, was eigentlich üblich ist für einen Propheten, von Gott zu seinem Volk. Und er ruft nicht sein Volk zur Buße und er verkündigt die Botschaft, die er verkündigt, nicht öffentlich gegenüber dem Volk. Sondern der größte Teil des Buches Habakuk besteht aus einem Zwiegespräch zwischen dem Propheten und seinem Gott. Und das ist das Interessante, was letztendlich Habakuk von allen anderen Büchern unterscheidet, prophetischen Büchern unterscheidet, dass wir hier sozusagen mit hineingenommen werden in das stille Kämmerlein, in das Gebetskämmerlein des Propheten, und wir erhalten einen Einblick in sein persönliches Ringen, wie er mit Gott ringt, wie er mit seinen Fragen und mit seinen Nöten seiner Zeit sie vor Gott ausbreitet, mit Gott darüber redet, Gott ihm antwortet und wir somit einen inneren Einblick auch in das innere Erleben eines Propheten bekommen. Das Buch Habakuk lässt sich relativ einfach gliedern und einteilen. Wir haben eine erste Klage Habakuks in Kapitel 1 in den Versen 2 bis 4. Daraufhin antwortet Gott in den Versen 5 bis 12. Aber die Antwort Gottes löst eine zweite Klage Habakuks aus. Das sind die Verse 12 von Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers 1. Und deswegen wird von vielen auch das erste Kapitel des Propheten Habakuk überschrieben: der klagende Prophet. Kapitel 2, Vers 2 bis Vers 20 ist die zweite Antwort Gottes auf die zweite Klage Habakuks. Also in Kapitel 2 können wir sagen, redet fast nur Gott. Und deswegen wird dieses Kapitel auch oft überschrieben, der hörende Prophet. Und dann kommt Kapitel 3, und Kapitel 3 ist einer von 8 Psalmen im Alten Testament, die sich außerhalb des Psalmbuches befinden. Das heißt, Habakuk klagt, Habakuk hört, und Gottes Antwort bringt ihn dazu, dass Habakuk Gott anbetet und Gott lobt. Und das ist letztendlich auch die Botschaft dieses Buches. Wie wir von Klagen, wie wir von all dem Kämpfen, all den Nöten unserer Zeit dazu gebracht werden, durch Gottes Reden, dass wir ihn anbeten. Wir werden gleich sehen am Schluss, dass letztendlich der Glaube alles in Gott findet. Lasst uns zur ersten Klage gehen, die Verse 2 bis 4. Wie lange, Herr, habe ich gerufen und du hörst nicht? Ich schreie zu dir Gewalttat und du rettest nicht. Warum lässt du mich Unheil sehen und schaust Mühsal an? Und Verwüstung und Gewalttat sind vor mir, und Streit entsteht und Hader erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht kommt niemals hervor, denn der Gottlose umzingelt den Gerechten. Darum kommt das Recht verdreht hervor. Habakuk hat gelebt in einer Zeit des Abfalls und des geistlichen Niedergangs. In Juda Hat die Sünde immer mehr Überhand gewonnen? Wir lesen davon in Vers 3. Und es treibt Habakuk, der Zustand des Volkes Gottes, treibt Habakuk ins Gebet. Und er ruft zu Gott, Herr, greife ein. Herr, errette. Aber der Himmel scheint wie verschlossen. Das erste Problem, das wir hier finden bei Habakuk, ist das Problem nicht erhörter Gebete. Und wer von uns kennt es nicht, dass er für Dinge zum Herrn ruft, wo wir wissen, die sind in Übereinstimmung mit Gottes Gedanken, mit Gottes Prinzipien, und trotzdem scheint der Himmel wie verschlossen. Gott scheint nicht zu handeln, Gott scheint das Gebet nicht zu beantworten. Und deswegen klagt der Prophet, Gott, warum greifst du nicht ein? Warum lässt du die Sünde in Juda immer mehr um sich greifen? Warum gibt es immer mehr Abfall, immer mehr geistlichen Niedergang? Warum scheinst du gleichgültig gegenüber der Sünde, der Bosheit und der Gottlosigkeit zu sein? Und er beschreibt es ja dann weiter, das Wort Gottes scheint wie kraftlos zu sein, das Gesetz, das Recht kommt nicht mehr hervor. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir vertrauen darauf, auf die Genügsamkeit und die Wirksamkeit des Wortes Gottes. Und doch, denke ich, wer es ernst meint, verursacht es den einen oder anderen Kampf, wenn wir Biografien lesen, wenn wir Berichte lesen aus den Erweckungsbewegungen, ja, wenn man sieht, wie Whitfield gepredigt haben, wie dort Menschen sich bekehrt haben, wenn wir in der Bibel nachlesen, Apostelgeschichte und so weiter und so fort. Was wir heute feststellen müssen, oder man sagt ja oft in Erweckungsbewegungen war es so, eine vollmächtige Predigt, tausend haben sich bekehrt. Heute müssen wir oft sagen, tausend predigen und wir sind froh und dankbar, wenn einer sich überhaupt bekehrt. Und es sind manchmal Anfechtungen, das sind Versuchungen. In Vers 4 beschreibt er dann noch, die Gerechten müssen leiden. Sie werden bedrängt, bedrückt, verfolgt, sie erfahren die Feindschaft der Gottlosen. Und auch hier wiederum ruft Habakuk, Herr, warum greifst du nicht ein? Und dann kommt die erste Antwort in Abvers 5, die Gott ihm gibt. Seht unter den Nationen und schaut und erstaunt. Staunt, ich werke ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn es erzählt würde. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, das grimmige und ungestülpte Volk, das die Breiten der Erde durchzieht, um Wohnungen in Besitz zu nehmen, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchtbar. Dann noch Vers 11. Dann fährt es daher wie der Wind und zieht weiter und macht sich schuldig. Diese seine Kraft ist sein Gott. Gott fordert Habakuk zuerst auf, zweimal, schaut, seht, schaut, erstaunt, staunt. Warum? Denn ich wirke. Das heißt, Gottes scheinbares Schweigen war weder Unwissenheit noch Gleichgültigkeit gegenüber den Zuständen in Juda, sondern Gott war bereits schon die ganze Zeit am Wirken. Das Problem war nur, dass Habakuk es nicht sah, dass er blind dafür war. Und ist das nicht auch letztendlich ein Problem, mit dem wir manchmal kämpfen? Dass wir blind sind für Gottes Wirken? Dass oft das Problem auch ist, dass wenn wir zu Gott beten, dass wir im Hinterkopf oft schon Lösungen haben, wie Gott es machen müsste, wie Gott eingreifen müsste, wie die Lösung aussehen müsste, wie Gott zu handeln hätte. Aber wir können eines bei Habakuk lernen, auch wenn es so scheint, wie wenn der Himmel verschlossen ist, auch wenn es so scheint, wie wenn unsere Gebete nicht erhört werden, wir dürfen immer darauf vertrauen und wissen, Gott wirkt. Und Gott ist beständig am Wirken. Gott ist der lebendige Gott. Und er ist damit auch der alles und immer wirkende Gott. Das Problem ist nur, dass wir für Gottes Wirken oft blind sind und es nicht sehen, nicht wahrnehmen und deshalb meinen, dass er untätig sei und dass die ganze Situation seiner Hand entglitten ist. Und dann sagt Gott in Vers 6, was er wirkt. Da müssen wir feststellen, sein Wirken ist oft so ganz anders, wie die Lösungen, wie die Antworten, wie das Eingreifen, das wir uns vorgestellt haben. Und Gott macht Habakuk klar, Gott richtet die Sünde und die Bosheit in seinem Volk. Und das ist auch etwas, das wir wissen dürfen. Wenn es auch so aussieht, wie wenn Gott nicht eingreift. Auch wenn es so aussieht, wie wenn die Dinge scheinbar laufen und das Böse und die Gottlosigkeit, der Abfall und der Verfall überhand gewinnt. So dürfen wir doch wissen, Gott wird die Sünde und die Bosheit in seinem Volk richten. Wir sehen es in den Sendschreiben. Und auch 1. Petrus 4, Vers 17 weist uns darauf hin, dass das Gericht immer am Hause Gottes anfängt. Und wie handelt Gott hier? In der damaligen Zeit des Propheten, Gott bereitet sich ein Gerichtswerkzeug und führt dieses Gerichtswerkzeug herbei, nämlich das Volk der Chaldäer, der Babylonier. Das heißt, Habakuks Zeit war nicht nur eine Zeit von geistlichem Abfall im Volk Gottes, sondern die Zeit, in der Habakuk gelebt hat, war auch eine Zeit gewaltiger Umbrüche in der Völkerwelt. Die eine Weltmacht, Assyrien, hat ihren Niedergang erlebt und eine andere Weltmacht stieg zur Größe auf, die Babylonier. Deswegen ist es interessant, ist die Zeit Habakuks, oder gibt es sehr viele Parallelen zu unserer Zeit und zur Zeit Habakuks. Und Gott sagt, dass er diese Babylonier, dieses kommende Weltreich, dass er das herbeiführt und als Gerichtswerkzeug für Gottes Volk benutzen wird. Und überleg mal, was ist das für eine Antwort? Du betest um Erweckung und Gott sagt, mein Eingreifen wird so aussehen, dass ich das Gerichtswerkzeug bereits schon am Vorbereiten bin und über euch bringen will. Das wäre ungefähr so, wie wenn wir in Deutschland wirklich um Erweckung beten, dass Gott sich noch einmal erbarmt, dass er die Christen erweckt, aus ihrer Schläfrigkeit herausholt, dass sie wieder heilig wandeln, mit dem Herrn das Evangelium wieder verbreiten, Menschen zum Glauben kommen. Und Gottes Antwort wäre, ich werde die Taliban nach Europa führen. Und sie werden ganz Europa überrennen, mit allen Konsequenzen, was das für euch Christen bedeutet. Und in den folgenden Versen beschreibt dann Gott, wie die Babylonier sind, ihr Charakter, ihren Wesen. Eine grausame, unaufhaltsame Kriegsmaschinerie. Sie werden verglichen mit verschiedenen Raubtieren, mit Abendwölfen, das heißt Wölfen, die den ganzen Tag gehungert haben und abends, sobald es dunkel wird, auf Beutezug unerbittlich gehen. Die alles erobern, die alles zermalmen, was sich ihnen in den Weg stellt. Niemand, damit auch Juda, wird vor ihnen in ihrer Grausamkeit bestehen können. Aber dann kommt in Vers 11 bereits schon ein wichtiger Hinweis. Da heißt es, und dann fährt er daher wie der Wind und zieht weiter, also unaufhaltsam. So wie kein Mensch über den Wind verfügen kann, den Wind beherrschen kann, so wird keiner die Babylonier stoppen können. Und dann heißt es, und doch machen sie sich schuldig, denn seine Kraft ist sein Gott. Hier sagt Gott, ja, die Babylonier, sie sind mein Gerichtswerkzeug, aber sie können nicht willkürlich schalten und walten, wie sie wollen. Denn auch sie haben Verantwortung. Und durch ihre Selbstherrlichkeit, durch das, dass sie ihre eigene militärische Macht, ihre eigene militärische Kraft, das, was der Mensch vermag, das, was er an Macht hat und das, was er anderen hinzufügen kann und ihn niemand dabei stoppen kann, das haben sie letztendlich angebetet. Aber das macht sie schuldig vor Gott und macht sie, obwohl sie Gottes Gerichtswerkzeug sind, selber reif zum Gericht. Und da haben wir einen wichtigen Hinweis, Gott wird auch gegenüber den Babyloniern einschreiten. Und das führt dann zur zweiten Klage Habakuks, ab Vers 12. Bist du nicht von all das her, Herr, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du es gesetzt. und Ophels zur Züchtigung es bestellt. Du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen, und Mühsal vermagst du nicht zu schauen. Warum schaust du Räubern zu, schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er, und machst die Menschen den Fischen des Meeres gleich, dem Gewürm, das keinen Herrscher hat? Er hebt sie alle mit der Angel herauf, er zieht sie herbei mit seinem Netz und sammelt sie in sein Garn, darum freut er sich und frohlockt. Darum opfert er seinem Netz und räuchert seinem Garn, denn durch sie ist sein Teil fett und seine Speise fest. Soll er deshalb sein Netz ausleeren und beständig darauf ausgehen, Nationen schonungslos hinzumotten? Zunächst einmal in Vers 12, Habakuk versteht: Zum Gericht hast du es gesetzt. Er versteht, was Gott mit den Babyloniern vorhat, dass Gott die Babylonier als Gerichtswerkzeug über die Sünde, über die Bosheit seines eigenen Volkes bringen wird. Und er setzt sein Vertrauen auf Gott. Mein Gott, mein Heiliger, wir werden nicht sterben. Ja, er versteht und er vertraut darauf, Gott steht treu zu seinen Bundesverheißungen. Egal was passiert, mit welcher Macht und mit welcher Grausamkeit die Babylonier auch gegen Juda vorgehen werden, Juda wird nicht ausgelöscht werden. Gottes Verheißungen, Gottes Bund zu diesem Volk wird bestehen bleiben. Wir werden nicht sterben. Und trotzdem, und das sehen wir dann in Vers 13, wirft Gottes Antwort für ihn weitere Fragen auf. Und geht es uns nicht auch so? Gott handelt. Gott antwortet auf seine Gebete, aber die Art und Weise, wie er antwortet, die Art und Weise, wie er führt und welche Wege er uns dann gehen lässt, das wirft bei uns neue Fragen auf. Wir finden hier genau dieses Prinzip: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gottes Antwort verwirrt ihn. Zwar stellt sich jetzt für ihn die große Frage: Gott, du bist gerecht, das zeigt sich ja daran, dass du Judas Bosheit und Sünde richtest. Aber wie passt dann deine Gerechtigkeit damit zusammen, dass du die Sünde Judas richtest durch ein Volk, das noch viel schlimmer, noch viel gottloser, noch viel boshafter als wie Judas? Wie kann Gott den Gottlosen als Werkzeug benutzen? Und das ist eine große Frage, mit der sich alle Philosophen, und wir sehen auch viele Männer und Frauen Gottes in der Bibel, immer wieder beschäftigt haben: das Verhältnis und der Umgang Gottes mit dem Bösen und mit dem Gottlosen. Dass Gott das Böse und den Gottlosen dazu benutzt und wie er sie benutzt und benutzen kann, um seine Pläne und Absichten zu verwirklichen. Da muss doch jeder von uns ehrlich zugeben, das verstehen wir nicht. Das können wir oftmals nicht in Einklang bringen. Und so beschreibt Habakuk in diesen Versen noch einmal die ganze Grausamkeit der Babylonier, das Leid, das sie über ganze Nationen bringen. Er beschreibt es in dem Bild: die Babylonier sind wie Fischer, die ihr Netz in das Meer hinein und rausziehen. Die Fische sind ohne Chance und die Fische verenden. Nationen morden sie schonungslos hin. Der Tod unschuldiger Menschen. Zum Beispiel im Alten Testament die Eroberung Kanaans, die Kriege Davids. Wer von uns hat sich damit Gottes Handeln nicht manchmal Fragen gestellt? Wie kann das sein? Wie kann Gott so handeln? Wie passt es mit seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit überein? Wie kann Gott das, was noch viel schrecklicher ist, als wie an dem, wo Gericht ausgeübt wird, wie kann Gott das benutzen? Und dabei gleichzeitig vollkommen heilig und gerecht bleiben. Und dann trifft Habakuk einen Entschluss, Kapitel 2, Vers 1: Auf meine Warte will ich treten, auf den Turm mich stellen und spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was ich erwidern soll auf meine Klage. Das heißt, Habakuk fasst jetzt den Entschluss, auf Gottes Antwort zu warten. Es wird hier dargestellt im Bild eines Wächters, der sozusagen auf dem Wachturm der Stadtmauer seinen Posten einnimmt und wartet, was er als Antwort bekommt. Und hier sehen wir, warum dieser Name Habakuk, dieses Umarmen, eine so wichtige Bedeutung hat. weil obwohl er Gottes Handeln und Gottes Wege nicht versteht, obwohl es Fragen bei ihm aufwirft, was macht er? Er klammert sich trotzdem an seinen Gott. Er umarmt seinen Gott und hält seinen Gott fest. Und das führt dazu, dass Gott eine zweite Antwort gibt. Ab Vers 2, da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe das Gesicht auf, grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könne, denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit und es strebt zum Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, so harre darauf, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Siehe, aufgeblasen, nicht aufrichtig ist in ihm seine Seele, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Zunächst einmal fordert Gott Habakuk auf, die Antwort, die er ihm gibt, dass Habakuk diese Antwort aufschreiben soll. Und er soll sie auf eine Tafel eingraben. Das war damals Tontafeln und da wurde sozusagen, wir würden heute sagen, er soll es auf dieser Tontafel niederschreiben. Und Tafeln dienten immer dazu, Dinge öffentlich bekannt zu machen. Das heißt, diese Botschaft, die Habakuk jetzt persönlich bekommt von Gott, die soll er aufschreiben und er soll sie so aufschreiben, dass sie öffentlich bekannt gemacht werden kann, dass auch noch andere wie Habakuk diese Botschaft lesen können. Und dann kommt dieser komische Satz, damit man es geläufig lesen könne. Das meint so viel, wie dass man es auch im Vorüberlaufen lesen kann. Das heißt, die Botschaft soll er so aufschreiben, dass sie schnell und leicht zu lesen ist. Dass sozusagen, da hängt diese Tafel und jetzt joggt einer dran vorbei und er ist in der Lage, trotzdem diese Botschaft zu lesen. Habakuk soll sie aufschreiben, so dass sie anderen, dass sie auch künftigen Generationen zugänglich ist. Und er soll sie so aufschreiben, dass sie schnell, dass sie leicht gelesen werden kann, weil sie offensichtlich so wichtig ist. Und dann werden uns in Vers 3 und Vers 4 vier wichtige Prinzipien genannt. Als erstes heißt es in Vers 3, das Gesicht geht auf die bestimmte Zeit. Das weist uns darauf hin, die Zeiten sind in Gottes Hand. Gott legt die Zeiten fest und er legt auch die Zeiten fest, wann Gericht und wie lange Leiden gehen. Das ist der erste Trost. Gott sagt damit Habakuk, die Not wird nicht länger dauern, als wie sie dauern muss. Das Gleiche lesen wir übrigens auch in Offenbarung Kapitel 2, Vers 10, wenn ihr euch noch erinnert, wo der Simon die Sendschreiben durchgegangen ist. Bei Smyrna heißt es, ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Eine genau von Gott bemessene Zeit. Nicht 9 Tage, nicht 11 Tage, nicht 12 Tage, nicht 15 Tage. Sondern der die Zeiten in seiner Hand hält, er bemisst genau die Zeiten. Und auch Petrus spricht von Leiden, die notwendig sind. Und Gott in seiner Weisheit, und das ist der erste Punkt, den wir hier lernen, Gott ist voller Weisheit und in seiner Weisheit legt er die Zeiten fest. Und in seiner Weisheit dürfen wir ihm vertrauen, dass die Not nie länger gehen wird, als wie sie gehen muss. Dann das Zweite heißt es, diese Botschaft oder dieses Gesicht, es strebt nach dem Ende. Das heißt, es gibt ein Ende, es gibt ein Ziel. Ein von Gott festgesetztes, ein von Gott bestimmtes, ein von Gott verordnetes Ziel. Und dieses Ende ist gut. Das lesen wir nämlich in Vers 14. Da heißt es, denn die Erde wird voll der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn sein, so wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir wissen, Gott arbeitet immer auf ein von ihm bestimmtes, verordnetes und festgesetztes Ziel zu. Und dieses Ziel, dieses Ende ist immer gut. Und das Ende zeigt uns Gottes Liebe und Gottes Güte. Und weil dem so ist, lesen wir dann in Römer 8, dass alle Dinge zum Besten dienen. Dass nämlich alles, was einem Gläubigen widerfährt, allen denen, die Gott lieben, alles, was ihnen widerfährt, das dient nämlich zu diesem Ziel. Und dieses Ziel wird hier über dem Römerbrief Paulus bezeichnet, das dient als das Gute. Dann drittens, die Erfüllung der Antwort ist gewiss. Das wird hier etwas komisch ausgedrückt, wie es eben im Hebräischen üblich ist. Kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Das heißt, die Erfüllung ist ganz sicher. Sie ist ganz gewiss. Es wird alles so geschehen, wie es Gott verordnet hat und wie Gott das Ziel festgesetzt hat. Auch wenn wir den Eindruck haben, dass es nicht eintritt, auf sich warten lässt oder sich gar verzögert oder verzieht. Aber wir dürfen eines sicher wissen, es wird sicher kommen. Und es weist uns darauf hin, Gott ist absolut treu und wahrhaftig. Im Propheten Jeremia in Kapitel 1 heißt es, dass Gott selber über sein Wort wacht, es zu erfüllen. Also Gott hat sich selber sozusagen als Sicherheit, als Wächter darüber gesetzt, dass sich seine Verheißungen, seine Zusagen, dass sich sein Wort erfüllt. Kann es größere Gewissheit geben, als wie Gott, wenn sich Gott, dieser allmächtige, dieser heilige, vollkommene Gott, als wenn er sich selber dazu verpflichtet, sein Wort zu erfüllen? Und dann kommt der vierte Punkt. Was sollen wir angesichts dessen tun, dass Gott weise ist, dass Gott voller Liebe und Güte ist, dass Gott absolut treu und wahrhaftig ist? Wie sollen wir reagieren angesichts dessen, dass die Zeit in Gottes Hand ist und dass Gott alles gemäß seiner Weisheit bewirkt? Dass alles zu dem von Gott festgesetzten Ziel strebt und dieses Ziel gut ist? Und was, wie sollen wir reagieren, dass Gott absolut treu und wahrhaftig ist und sein Wort erfüllt? Und da kommt genau diese Aussage, der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Und Glauben bedeutet nichts anderes, als wie das der Gerechte sich an Gott klammert. Auch da, wo er sagen muss, Gottes Weisheit ist zu hoch und seine Wege kann ich nicht verstehen, ich klammere mich trotzdem an Gott. Da, wo Gottes Handeln für uns unbegreiflich ist, er setzt sein Vertrauen trotzdem auf diesen Gott voller Weisheit, auf diesen Gott voller Liebe und Güte, auf diesen Gott, der absolut treu und wahrhaftig ist. Jetzt müssen wir aber zu diesem Vers 4 und Vers 3 noch ein paar Anmerkungen machen. Denn diese Verse kommen auch im Neuen Testament vor. Schlag als erstes mit mir bitte auf, Hebräer Kapitel 10, Vers 37. Und hört einmal gut zu. Denn noch eine ganz kleine Zeit, Hebräer 10, Vers 37, denn noch eine ganz kleine Zeit und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Merkt ihr den Unterschied? In Habakkuk heißt es, und das Kommende wird nicht ausbleiben. Im Neuen Testament zitiert es der Schreiber des Hebräerbriefes, inspiriert durch den Heiligen Geist, und der Kommende wird nicht ausbleiben. Das heißt, das, was kommt, Gottes Ziel, steht vor allem in Verbindung mit einer Person. Gottes Antwort auf all die Fragen nach seiner Gerechtigkeit, auf all die Fragen nach der Ungerechtigkeit und Sünde, nach dem Elend dieser Welt, steht in Verbindung mit einer Person, mit einem, der kommen wird, nämlich mit dem Herrn Jesus. Und sein Kommen wird die Antwort und die Lösung auf alle Fragen und auf Gottes Handeln in der Weltgeschichte sein. Darauf weist uns der Hebräerbrief. Gottes Ziel ist aufs Engste verknüpft mit einer Person. Und wir werden dann gleich sehen in Habakuk 3, in diesem Psalm, in diesem Lobpreis, wie Habakuk genau diese Wahrheit verstanden hat. Dann, wenn euch ein Vers, wenn ihr den Propheten Habakuk wahrscheinlich noch nie vorher gelesen habt, dann gibt es aber einen Vers, der klingt euch vertraut. Das ist genau dieser Vers 4, der zweite Teil, der Gerechte wird aus Glauben leben. Warum? Weil Paulus diesen Vers dreimal im Neuen Testament zitiert. Römer 1, Vers 17. Ich lese schon am Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das heißt, letztendlich die Botschaft des Evangeliums ist genau diese Aussage von Habakuk. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und der Römerbrief zeigt uns auf, wie wird ein Mensch gerecht? Er zeigt uns auf, zunächst einmal müssen wir Menschen gerecht werden. Warum? Weil wir alle ungerecht sind. Weil wir alle gegen Gott sündigen, schuldig sind vor Gott und deswegen zu Recht, egal ob wir religiös, ob wir gottlos sind und deswegen unter Gottes Zorn, unter Gottes Gericht stehen. Dann zeigt Paulus auf, wie kann Gott solche, die ungerecht sind, zu Gerechten machen? Durch das Erlösungswerk seines Sohnes, in dem sein Sohn stellvertretend in den Tod geht, in dem sein Sohn für die Sünde sühnt, indem Gott das Gericht an seinem Sohn über deine und meine Schuld vollzieht. Und jeder, der sich an dieses Werk klammert, jeder, der dieses Werk umarmt, dieses Werk im Glauben erfasst, der wird von Gott, von dem Richter für gerecht erklärt. Dann beschreibt uns ja der Römerbrief auch weiter, was die Auswirkungen sind, wie dann ein Gerechter auch lebt und sich durch praktische Gerechtigkeit auch auszeichnet. Das Gleiche findet man dann auch nochmal im Galaterbrief, in Galater Kapitel 3. Galater Kapitel 3, Vers 11, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Und die dritte Stelle ist in Hebräer Kapitel 10. Ich lese nochmal ab Vers 36, unmittelbar im Zusammenhang mit dem, was wir schon gelesen haben. Und ich lese ab Vers 35. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn ihr habt Ausharren nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine kleine Zeit und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und wenn jemand sich zurückzieht, so hat meine Seele kein Wohlgefallen an ihm. Wir aber sind von denen, die sich nicht zurückziehen zum Verderben, sondern von denen, die glauben, zur Errettung der Seele. Und im Hebräerbrief wird ein weiteres Element aufgezeigt. Die Hebräer, das war ja eine Gemeinde, die ebenfalls verfolgt wurde, wo die Gerechten ebenfalls schwer leiden mussten. Wir lesen davor, in den Versen zuvor, dass ihnen zum Beispiel alle ihre Güter geraubt wurden. Und da sehen wir ein Element, das mit rettendem Glauben immer verbunden ist, das ist das Ausharren. Wahrer, echter Glaube zeigt sich darin, dass er bei Schwierigkeiten eben nicht die Flinte in den Korn wirft, ins Korn wirft und sich davon macht, aus dem Staub macht, sich zurückzieht, wie es hier heißt. Sondern echter Glaube hat immer auch das Element des Ausharrens. Das heißt nicht, dass wir nicht stolpern können, dass wir fallen können, dass wir, wie es auch im Hebräerbrief heißt, unsere Knie erschlafft sind, dass wir erschöpft, müde da niederliegen. Aber wie heißt schon in den Sprüchen, der Gerechte fällt und steht wieder auf. Weil das ein Kennzeichen seines Glaubens ist, dass er ausharrt, dass er genau wie Habakuk auch in schwierigen Situationen sich an seinen Gott klammert, seinen Gott umarmt und dann erfahren darf, dass dieser Gott ihn umarmt. Dass dieser Gott ihn in all den Schwierigkeiten mit seinen starken Armen trägt, stützt und seinen Glauben stärkt. Und dann kommt der fünfte Punkt, das sind die Verse 5 bis 20. Gott wird die Sünden Babylons richten. Wir finden ein fünffaches Wehe Gottes über die Sünden Babylons. Und das steht natürlich stellvertretend, dieses Gericht, für das Gericht über alle Großmächte, über alle gottfeindlichen Mächte und Kräfte, die sich gegen Gott erheben in dieser Welt. Und es zeigt uns, Gott ist der vollkommen gerechte Richter. Es wird einmal alle Ungerechtigkeit, alle Gewalttat, alle Selbstvergottung und Selbstverherrlichung des Menschen, wo er meint, er könnte das Klima retten und was weiß ich alles, Gott wird das einmal alles richten. Wir werden ja demnächst vom Simon hören über diese schrecklichen Gerichte, die über diese Erde kommen werden, die mit Offenbarung Kapitel 6 beginnen, wenn das Lamm die Siegel löst und der Zorn des Lammes über die Erde und über die Menschen kommt. Aber wisst ihr, die Geschichte der Menschheit wäre unerträglich, wenn wir das nicht wissen würden, dass am Ende einmal eine vollkommene Gerechtigkeit geschehen wird und dass das Böse bestraft wird. Dass die Selbstherrlichkeit und Selbstvergottung des Menschen bestraft wird. Und auch all diejenigen, die Hand an Gottes Volk, die Hand an die Heiligen anlegen. Man fragt sich ja manchmal, wie kann ein Ungläubiger diese Welt überhaupt ertragen? Ja, wenn man denkt, allein was jetzt mit der katholischen Kirche wieder rauskommt. Wo sich Menschen, die den Anspruch haben, im Namen Gottes zu dienen, an kleinen Kindern, auf die widerlichste Art und Weise vergreifen. Das wäre unerträglich, wenn wir nicht wissen würden. Gott wird es einmal alles ins Gericht bringen. Und nur so lässt sich das Böse in dieser Welt, so lässt sich auch der ganze Aufstand, die ganze Rebellion, die ganze Lästerung Gottes lässt sich doch nur ertragen, wenn wir wissen, es kommt der Tag, wo Gott das alles in sein gerechtes Gericht bringt. Und er wird alles, was sich gegen Gott erhebt, erniedrigen. Und die in dieser Welt von all der Bosheit und dem allem erniedrigt worden sind, die wird er erhöhen. Er wird sein Volk zu einem unaussprechlichen Triumph führen. Und dieses Gerichtswort endet mit einem interessanten Vers, in Vers 20. Aber der Herr ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm ganze Erde. Und das wird mal das Ergebnis sein von Gottes Gerichtshandeln. Dass alle Menschen zum Schweigen gebracht werden. Alle die, die frech sich gegen ihn aufgelehnt haben, erhoben haben, sie werden schweigen müssen und werden erkennen müssen, dass dieser Herr in seinem heiligen Palast ist, dass er erhaben ist über alles, dass er vollkommen gerecht, heilig ist und aller Verehrung würdig. Und das bringt uns dann zum letzten Teil, zum dritten Kapitel des Propheten Habakuk. Und da lesen wir, wenn wir zurückgehen zu Habakuk Kapitel 3, Gebet Habakuks des Propheten nach Schikionot. Das ist jetzt die Antwort Habakuks auf Gottes Reden. Und seine Antwort ist ein Psalm, ein Loblied, ein Bekenntnis, letztendlich ein Ausdruck seines Glaubens, seines Festhaltens an diesem Gott. Woran erkennen wir, dass es ein Psalm, ein Loblied ist? Wir haben einmal diese Anweisung nach Schikionot. Das ist quasi eine Anweisung für Musiker. Das bedeutet so viel, also oder Rosh Elibi gibt so wieder, ein bewegter, aufgeregter Rhythmus. Also die Art und Weise, wie dieses Gebet dann vorgetragen werden soll. Wir finden dreimal in diesem Gebet das Pausenzeichen Sela, wo ein musikalisches Zwischenspiel kommt und diejenigen, die dieses Lied singen und hören, bewusst nachdenken sollen über das, was sie gehört und gesungen haben. Vers 3, Vers 9, Vers 13. Und interessant ist auch noch der letzte Satz, mit dem der Prophet Habakuk endet. Da sagt er dem Vorsänger mit meinem Seitenspiel. Das heißt, dieses Lied sollte sogar öffentlich im Tempel durch den Tempelchor vorgesungen werden. Und was sagt Habakuk jetzt, Vers 2? Herr, ich habe deine Kunde vernommen, ich fürchte mich. Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre mach es kund, im Zorn gedenke des Erbarmens. Und hier sehen wir jetzt auch, was es wirklich bedeutet, was eine Lastrede ist. Dass nämlich das, was Habakuk von Gott gezeigt bekommen hat, ihn zutiefst erschüttert hat. Er spricht zweimal davon, ich habe deine Kunde vernommen, ich fürchte mich. Und dann Vers 16, ich vernahm es und es zitterte mein Leib. Bei der Stimme bebten meine Lippen, Morschheit drang in meine Gebeine, wo ich stand, und ich erzitterte. Es hat sich auf ihn gelegt, wie wirklich eine Last, die ihn sozusagen emotional und auch körperlich völlig erschüttert und mitgenommen hat. Er sagt, Herr, ich habe deine Kunde vernommen, und seine Reaktion ist Gott, er fürchtet. Und das führt ihn dann wiederum zu einem Gebet. Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre, mach es kund. Also zwei Reaktionen hat Gottes Reden zu ihm. Einmal, er betet für die Belebung seines Werkes, er betet für sein Volk, dass Gott doch handelnd und rettend eingreift. Und das zweite ist, im Zorn gedenke des Erbarmens. Das heißt, Habakuk versteht Gottes Gerichtshandeln. Er versteht, wie gerecht, wie unerbittlich Gottes Gericht ist und dass niemand in diesem Gericht bestehen kann. Und deswegen erbittet er um Erbarmen für sein Volk, wenn Gott sein Volk um ihre Bosheit, um ihre Sünde willen richtet. Er betet aber auch für die Babylonier, für das Gerichtswerkzeug, die gerichtet werden. Im Zorn gedenke deines Erbarmen. Im Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 44, da wird ja gesagt, wir sollen so vollkommen werden, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Da dazu gehört, dass wir unsere Feinde lieben sollen und für die beten, die uns verfolgen. Und wenn wir nur ein wenig davon begreifen, was das bedeuten wird, was einmal über diese Erde und über die Menschen kommen wird, um ihre Bosheit, um ihre Sünde, um ihre Gottlosigkeit und um ihre Selbstherrlichkeit willen, dann muss uns das ins tiefste Mark erschüttern. Und dann können wir letztendlich auch nur beten, Herr, belebe dein Werk und Herr, im Zorn gedenke des Erbarmens. Lasst uns dazu aufschlagen, 1. Petrus Kapitel 4. Ich habe vorher das zitiert, dass das Gericht am Hause Gottes anfängt. Aber es ist interessant, wie dann Petrus weiter fortfährt. 1. Petrus 4, Vers 17, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Ist uns das wirklich bewusst? Ist uns das wirklich bewusst, was auf die Gottlosen wartet? Ist uns wirklich bewusst, was auf diese Welt für ein Gericht wartet? Die meinen, Gottes Schöpfungsordnung niedertrampeln zu können, dass man sein Geschlecht jetzt angeblich selber wählen kann, die Kinder im Mutterleib töten, die Kriege führen, die Menschen wie Ware behandeln, die Menschen missbrauchen und die Geld in Ungerechtigkeit auf Ungerechtigkeit anhäufen. Ja, das Gericht fängt am Hause Gottes an. Das ist das, was wir heute erleben. Aber was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium nicht gehören? Wenn wir uns das bewusst sind, dann können wir nur schreien im Zorn gedenke des Erbarmens. Herr, dann erbarm dich über die, die dich noch nicht kennen. Dann erbarm dich über die, die dein Evangelium ablehnen. Dann erbarm dich über die, die in die Irre gehen, die in der Sünde verharren wollen. Und dann in Vers 3 kommt jetzt was Interessantes vor dem ersten Sela. Da heißt es, Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Und jetzt sehen wir, jetzt spricht er von dem Kommenden. Jetzt spricht er nicht mehr von dem, was kommen wird, sondern jetzt bringt das ganz konkret mit einer Person in Verbindung. Gott selber wird kommen. Nämlich in der Person, das wissen wir dann vom Neuen Testament her, in der Person seines Sohnes. Und dann wird in den weiteren Versen beschreibt jetzt Gott die zukünftige Errettung mit Bildern, die die Befreiung aus Ägypten und die Landnahme Kanaans aufgreifen. Und er will damit sozusagen zum Ausdruck bringen, weil Gott bereits in der Vergangenheit so gehandelt hat, weil Gott bereits in der Vergangenheit eine so große Errettung gewirkt hat und seine Macht, seine Liebe und sein rettendes Handeln erwiesen hat, deshalb haben wir die Gewissheit, und darf auch Habakuk die Gewissheit haben, dass er es in der Zukunft wiederum zu tun vermag und tun wird. Und genau das gleiche Argument benutzt übrigens Paulus am Ende von Römer 8. Ein Aufschlag, Römer 8, ab Vers 31, was sagt er in Vers 32? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Woher darf ich die Gewissheit haben, dass Gott uns alles schenken wird? Dass Gott für uns ein herrliches Erbe bereitet hat und uns in dieses Erbe einführen wird? Die Gewissheit kommt, wenn ich zurückblicke auf das, was Gott bereits getan hat. Dass er nämlich seinen Sohn nicht verschont hat, um meiner und deiner Sünde willen. Dass Gott bereits seine Liebe erwiesen hat, also seinen Sohn am Kreuz von Golgatha für deine und meine Sünden dahingegeben hat. Um dich und mich zu erkaufen, um dich und mich zu erretten. Gott hat alles gegeben. Und deswegen darf ich wissen, dass es gewiss ist, dass er mir auch alles schenken will. Und dann lesen wir in Vers 13, was letztendlich dieses Ziel ist, auf das Gott alles hinführt. Du zogest aus zum Heil deines Volkes, zum Heil deines Gesalbten. Du zerschmetterst das Haupt vom Haupt des Gottlosen, entblößt den Grund bis zum Hals. Und genau darauf zielt Gottes Handeln aus. Gott handelt immer zum Heil seines Volkes und zum Heil seines Gesalbten. Seines Messias, seines Christus. Und alles, und das sehen wir ja in der Offenbarung, läuft genau, auch die ganzen Gerichte, sie dienen da dazu. Sie dienen da dazu zum Heil des Volkes Gottes, dass das Volk Gottes verherrlicht wird und dass sein Messias erhoben wird, verherrlicht wird, angebetet wird, gepriesen wird. Und dass sein Messias all die Ehre zugeschrieben wird, die ihm die Menschen jetzt noch verweigern. Und auf dieses Ziel läuft alles zu. Und das wird auch das größte Glück für uns sein. Und dann kommt noch was Interessantes in den letzten Versen, Vers 17. Denn der Feigenbaum wird nicht blühen und kein Ertrag wird an den Reben sein. Es trügt die Frucht des Olivenbaumes und die Getreidefelder tragen keine Speise. Aus der Hürde ist verschwunden das Kleinvieh und kein Rind ist in den Ställen. Jetzt beschreibt er die Situation, wie es sein wird, wenn die Babylonier kommen, wenn sie das Land erobern, wenn sie das Volk verschleppen und wenn am Ende ein letztes Volk gegen dieses Volk ziehen wird. Die Situation scheint hoffnungslos. Aber dann heißt es, ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft und macht meine Füße denen der Hirschkühe gleich und lässt mich einherschreiten auf meinen Höhen. Und jetzt sagt er etwas Wunderbares. Selbst wenn alles genommen wird, selbst wenn alles hier auf dieser Erde genommen wird, es gibt aber eine Sache, die bleibt. Das ist der Herr selber. Er ist unsere Freude, egal wie die Umstände sind. Und er ist unsere Kraft, jetzt mitten in diesen Umständen. Das heißt, am Ende, und das hat Habakuk gelernt durch das Reden Gottes, am Ende ist das Ergebnis, dass Habakuk, und das ist immer das Ergebnis des Glaubens und wo Gott unseren Glauben hinführen möchte, In diesem Glauben soll der Gerechte leben, dass Gott für ihn alles ist und dass er in diesem Gott alles findet. Unabhängig von den Umständen, unabhängig von der Situation, von dem eigenen Ergehen. Und dann sind wir wieder genau beim Thema, der wahre Glaube, er umarmt seinen Gott. Er klammert sich an seinen Gott. Er hält an seinem Gott fest. Und ich möchte schließen mit drei Anwendungen, drei Punkten, die wir aus dem Propheten Habakuk lernen können. Erstens mit unseren Fragen und mit unseren Zweifeln, wenn wir Gottes Handeln nicht verstehen, dann ermutigt uns Habakuk, uns an Gott zu klammern, an ihm festzuhalten. Und das ist der große Unterschied zwischen den Gottlosen und einem Gerechten. Der Gottlose wird nämlich sagen, Gott, wie kannst du nur? Und wird ihn fahren lassen. Während der Gerechte sagt, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue auf dich. Und ich will alles in dir finden. Habakuk zeigt, es gibt Fragen. Und die Bibel ist voll, dass Männer und Frauen Gottes voller Fragen waren. Warum? Wann? Und wir dürfen in allem Demut, in allem Bewusstsein unserer Begrenztheit als Geschöpfe Gott diese Fragen stellen. Und wir dürfen dann erfahren, dass Gott uns umarmt. Wir dürfen wissen, dass Gott uns in seiner Liebe annimmt und in allen Nöten, Kämpfen, Versuchungen und allem Leid sein starker Arm uns trägt, uns hält und uns den Glauben stärkt. Was uns helfen soll in schwierigen Zeiten, ist der Ausblick auf sein Kommen. Die herrliche Zukunft, die Gott seinem Gesalbten und seinem Volk bereitet hat, unsere Hoffnung, soll jetzt in der Gegenwart, in den Tagen der Not, in den Tagen der Versuchung, den Glauben stärken und uns Trost geben. Was sagt Paulus in 1. Thessaloniker 4, Vers 18, nachdem er über die Hoffnung der Entrückung spricht? So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das Problem ist oft, dass wir zu wenig schauen auf das, was kommt. Und genau dadurch will uns Gott tragen und uns Kraft jetzt für die Gegenwart geben. Petrus spricht davon in 1. Petrus 1, das Vers 13, dass wir unsere ganze Hoffnung auf die Gnade setzen sollen, die uns bei der Offenbarung Jesu Christi gebracht wird. Und die dritte Anwendung, Gott ändert oftmals nicht die Umstände, aber er verändert uns in und durch die Umstände, unseren Blick, unsere Haltung. Und Gottes Ziel ist immer, uns in den Umständen dahin zu führen, dass er alles für uns ist. Und dann wird das Ergebnis sein, dass wir ihn anbeten, dass wir wirklich staunend, schweigend vor ihm stehen, dass er unsere Freude ist, dass wir uns ihm hingeben und dass unser Glaube wächst und wir diesen Gott umso mehr umarmen und umklammern. Ja, möge Gott dazu Gnade uns geben, dass uns einfach die Botschaft des Propheten Habakuk er wirklich helfen darf und dass wir die Gnade haben dürfen, diese Prinzipien auch im Alltag anwenden zu können. Amen.